ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Hallo, ich bin's, aber das, was ihr von mir kennt, lasse ich jetzt hinter mir.
Da ist schon Flitzefinger Gary Moore unterwegs.
Richtig rotzig.
Spiel doch einfach nur jeden zweiten Lick.
Gary Moore hat 1974-75 im Raum Köln-Bonn gelebt.
Da sind die schönen kleinen Phil-Töne.
Hast du meine Gitarrenspur dafür verwendet?
Ja, na klar.
Alle Songs auf dem Weg zu Still Got the Blues.
Ja.
Bei uns gibt's heute Gitarre satt, und zwar nicht nur die von Stefan Fahrich, sondern vor allem auch die von Gary Moore. Ich bin Katharina Heinges, hallo, und ich freue mich heute ganz besonders mit meinen beiden lieben Kollegen aus der SWR1 Musikredaktion, Stefan Fahrich und Nils Berkefeld, über die Wandlung des Gary Moore vom Hardrock zum Bluesrock-Gitarristen zu sprechen und über sein fantastisches, eigentliches Nebenprojektalbum Still Got the Blues. Hallo Stefan, hallo Nils.
Keep on rocking.
Ja, hallo, how, how, how.
Still Got the Blues, den habe ich ja in jedem Fall schon die ganze Woche während der Vorbereitung auf diese Meilensteinfolge. Mit Ende 30, also mit 37, beschließt Gary Moore endlich, dieses Album aufzunehmen. Im März 1990, also mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge vor 35 Jahren, ist es erschienen. Es ist sein 8. Solo-Studio-Album. Wie hat Gary Moore immer so schön gesagt, die wollten aus mir einen Popstar machen, aber ich wollte einfach nur meine Musik spielen. Das hat er zum Glück gemacht, und gleich mit dem Titelsong von diesem Album konnte er auch die Plattenfirma Virgin Records von seinem Vorhaben überzeugen. Hier ist Still Got the Blues. Lass Gary mal machen und dieses Blues-Ding abhaken. Das war die allgemeine Meinung bei der Plattenfirma damals. Aber als sie dieses Demo gehört haben, da reagierten sogar Leute darauf, die mit Blues sonst gar nichts anfangen konnten. Also durfte Gary weitermachen, und die Plattenfirma hat sogar das Portemonnaie geöffnet und den US-amerikanischen Blues-Gitarristen Albert King über den großen Teich fliegen lassen, damit er mitspielt auf Garys Coverversion von seinem Song Oh Pretty Woman. Songs und Eigenkompositionen, davon lebt dieses Album. Für B.B. King schreibt Gary Moore einen eigenen Song, ein ganz persönliches Blues-Denkmal. Zwei Jahre später, 1992, nehmen die beiden dann ja auch zusammen noch einen gemeinsamen Song auf. Hier aber zunächst die, ich sag mal, musikalische Einladung, die musikalische Hommage von Gary Moore an sein großes Vorbild B.B. King, King of the Blues. B.B. King und Albert King, Gary Moore schaut rüber in dieser Zeit aus London, nicht aus seiner Heimat Irland, rüber über den großen Teich nach Amerika, und er zitiert, persifliert, karikiert die bärtigen Hardrock-Blueser aus Houston, Texas, ZZ Top, ziemlich passend und treffsicher in Texas Strut. Es geht also auch weiterhin hart zur Sache auf Still Got the Blues. Einer ist auch mit drauf, das hat mich ganz persönlich wirklich überrascht. Und ja, auch dieses Album hat etwas mit den Beatles zu tun. Zumindest mit einem, mit George Harrison. Er spielt Gitarre und hat auch den Song geschrieben. Hier ist That Kind of Woman. Was also George Harrison auf diesem Album zu suchen hat, wie die Aufnahmen mit Albert King vonstatten gingen und wie sich der durchaus recht laute und auch hin und wieder egomanische Gary Moore mit diesem Album eine Art Kindheitstraum erfüllt hat, das klären wir heute. Es gibt also so einiges über dieses Album zu besprechen. Dieser Meinung ist auch Christian Fenselau. Er hat uns an meilenstein@swr.de geschrieben, Gary Moores Schwenk weg vom Hardrock hin zum Blues ist so bemerkenswert, dass schon diese Tatsache allein Grund genug für einen Meilenstein ist. Das Album wurde ein Riesenerfolg und enthält mehrere Hits, die auch heute noch gespielt werden. Sicherlich ebenfalls erwähnenswert ist der Urheberrechtsstreit mit dem vollkommen unbekannten Musiker Jürgen Winter, der vor Gericht sogar Recht bekam. Klar, der Urheberrechtsstreit um die Melodie im Gitarrensolo von Still Got the Blues, wir sprechen drüber. Stefan Kleineberg und Bernd Weinberg haben uns auch geschrieben und Still Got the Blues als Meilenstein vorgeschlagen, ebenso wie Reinhold Krieger aus dem Taunus. Er schreibt, Gary Moore, Still Got the Blues, ihr hattet Gary Moore ja schon mehrfach bei der Folge zu Thin Lizzy erwähnt. Das stimmt. In der Folge zum Album Black Rose, er war ja eng befreundet mit Thin Lizzy Frontmann Phil Lynott. Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. März 1990, da ist Still Got the Blues erschienen. Deutschland war da gerade auf dem Weg zur deutschen Einheit. Die Mauer war gefallen im November 89. Der schiefe Turm von Pisa ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden und in London hat am 27. März, also ein Tag nach Erscheinen des Albums, das Sherlock Holmes Museum eröffnet. Musikalisch ist Anfang 1990 gerade Phil Collins auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit Another Day in Paradise. Dieses Jahr an Fasnacht, Karneval oder Fasching war es der Wackelkontakt. 1990 kam der Partyschlager von Werner Wichtig mit Pump ab das Bier.
Pump ab das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen.
Meilenstein.
Und dann hat uns eine Irin wieder zurück in die Realität gebracht. Sinead O'Connor hat ihr Debütalbum veröffentlicht. I do not want what I haven't got. Jetzt auch gerade frisch als Meilenstein erschienen. Und da war dieser Song mit drauf. Nothing compares to you, womit wir Prince auch mit drin hätten, Stefan, nicht nur die Beatles.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, meine Liebe. Die Beatles hatten wir übrigens auch nicht drin, wir hatten George Harrison drin. Und der war zu der Zeit schon ganz lang raus aus den Beatles, weil die gab es schon lange nicht mehr. So.
Ich bin ja eher bei Pump Up das Bier.
Finde ich auch, ein Meilenstein.
So, zurück zu Gary Moore. Wandelt sich 89, 90 zumindest für seine Fans vom Hardrock-Gitarristen hin zum Blueser. Es hat ihm gereicht. Er hat mal so schön gesagt, das ist da draußen doch alles wie ein verdammter Zirkus. Jedes Mal, wenn wir auf die Bühne gehen, habe ich das Gefühl, in einer Art Kasperletheater zu stehen. All diese großen Würfelaufbauten, von denen man runterspringt und Pyrotechnik, die dir unter dem Arsch hochgeht. Und was ist mit der Musik, Stefan? Was war da los bei Gary Moore?
Tja, er war, wie du das eben richtig gesagt hast, so ein bisschen das Leben als Rockstar hatte er satt. Also er wollte wieder zurück zum Einfachen. Und da fiel ihm auf, dass aus den USA so eine Blues-Revival-Welle rüberschwappte mit ganz tollen Künstlern. Jeff Healey, Album hatte ich auch, ein blinder Gitarrist. Robert Cray, der einen völlig neuen Blues gespielt hat. Da war viel... Es ging weg vom Traditional, es war auch viel Melodie drin, es waren auch andere harmonische Folgen drin, hat den Blues ein bisschen neu erfunden. Oder auch Bonnie Raitt, die schon lange als Gitarristin im Geschäft war und dann ihren größten Albumerfolg mit Nick of Time hatte. Dieses Revival, das blühte auf in den USA. Die USA hatte den Blues wieder, aber den ganz neuen Blues. Und da sagte Gary, oh Mann, was waren das schöne Zeiten in den 60ern. Ja, mit John Mayall, den Bluesbreakers, Eric Clapton, mit Fleetwood Mac, Peter Green, all diese Helden, die er ab seiner Kindheit, ab dem 13. Lebensjahr eigentlich verehrt hat und träumte dann davon, vielleicht geht sowas auch in Europa. Und Gary Moore hatte ja das alles drauf. Er war Colosseum 2, eine alte Band, da hat er Jazz gespielt. Und er konnte Hardrock, konnte Heavy Rock. Er hatte das, die ganze Palette hatte er drauf. Und er jammte auch, ja, wohl aus so ein bisschen Frust, immer mal wieder bei den Konzerten in den Garderoben. Alte Blues-Nummern, eben alte Peter Green-Nummern oder Eric Clapton-Nummern, als Eric Clapton bei den Bluesbreakers gespielt hat. Also ich glaube, entscheidend war, dass er für sich so hinter den Kulissen den Blues entdeckte und dann auch mal wieder die Sachen spielte, die seine Helden gespielt haben. Zum Beispiel diese Nummer hier.
All the loving is loving. All the
All My Love aus dem Album Piano. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Es steht gar nicht drauf. Es ist von den Bluesbreakers John Mayall with Eric Clapton. Und Eric Clapton liest, glaube ich, eine Zeitschrift. Mhm. Und da steht Piano drauf. Und deshalb kommt, glaube ich, der Titel des Albums. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Gary Moore hat gesagt, also dieses Album, das hat mein Leben verändert. Er war großer Eric Clapton-Fan. Er war großer Fan vom Eric Clapton-Sound zu dieser Zeit. Und er hat diese Nummer ja auch mit auf dem Album Still Got the Blues dann nachher mit draufgenommen. Ein bisschen andere Version. Und dann startet er für sich so ein Blues-Projekt. Ja, und denkt, ah, komm, die Band, die er hat, dabei hat auf Tour, das ist nicht so, die bringt es nicht so ganz. Viele wollen gar kein Blues spielen. Er versucht, eine neue Band zusammenzustellen. Er geht in einen Proberaum, da spielen auch teilweise verrückte Leute vor. Auch Jack Bruce von Cream taucht mal auf als Bassist. Also es wird alles ausprobiert, wer könnte da mitmachen. Es entstehen erste Sessions, es entstehen erste Songs. Während er den Blues spielt, fällt ihm ein, ich könnte auch eigene Songs schreiben. Das heißt, er findet ganz persönlich für sich auch zum Blues. Und zum Schluss nach allem hin und her, dann hat er doch eine neue Band zusammen für sich selber, um dieses Projekt anzugehen. Das ist Andy Pyle, der spielt den Bass, Graham Walker Drums, Piano McWeaver und er hat das Gitarre. Das war so die Kerntruppe, die er dann zusammen hatte. Also das sollte ja eigentlich nur so ein Projekt sein, einfach sich auch mal freispielen und den Frust abspielen. Und dann zogen sie in diese Sam West Studios und da nahmen sie dann Still Got the Blues auf. Alles natürlich super entspannt, gar kein Stress, weil, wie gesagt, sie dachten, ein Bluesprojekt, lass uns einfach ein paar Songs aufnehmen. Das ist okay, wir haben keinen Druck, da soll eh keine neues Gary Moore-Album draus werden, spielen wir das. Und die Plattenfirma ließ ihn machen. Also die hat noch gar keine Angst und gesagt, gut, lass ihn mal. Gary will jetzt ein bisschen Blues und der braucht mal ein bisschen Ruhe. Und dann gucken wir mal, was er für ein Album macht. Das Budget war ein bisschen gering und diese Studios Sam West waren wohl ultra, ultra teuer. Mhm. So, dass eigentlich ein Vorteil, sie sich gesagt haben, wir müssen das Ding in einem Monat fertig machen. Und haben aber dann innerhalb dieses Monats auch immer wieder nur ein paar Tage am Stück gebucht, weil das so teuer war. Was für das Album, was dem Album richtig gut getan hat, weil die Songs wurden oftmals in einem Take, maximal zwei Takes eingespielt, live eingespielt. Gary Moore stand hinter einer Plexiwand, als er es eingespielt hat. Die Band war zusammen im Aufnahmeraum, auch wie wir es von den Stones zum Beispiel kennen, was ja sehr, sehr bändige, wie soll ich sagen? Ja,
was auch so üblich war, ne?
Was eigentlich üblich war.
Auch für den Blues. Dass
ja, aber 1990 änderte sich das schon. Also in den 70ern war das üblich, hat man mit einer Band aber auch monatelang im Studio verbracht.
Nach live klingt das Album, als würden wir mit Gary Moore praktisch live im Studio stehen. Viele Musiker, Freunde, Weggefährten haben Gary Moore dazu ermutigt, ein Bluesalbum aufzunehmen. Er selbst hat sich lange nicht getraut, weil seine damaligen Fans ja schon eher den voll aufgetretenen Marshall-Verstärker erwartet haben. Und seine in den höchsten Lagen kreischende Les Paul. Nils, warum ist aber gerade dieses Album zu seinem Markenzeichen und damit auch zu einem Meilenstein geworden?
Also Markenzeichen würde ich dir, wenn du es mir nicht übel nimmst, vielleicht ein bisschen widersprechen. Denn das Wort Markenzeichen, das würde ja das, was Gary Moore vor 1990 gemacht hat, mir ein bisschen zu sehr in den Schatten stellen. Also ich finde, Gary Moore ist ein Weltklasse-Gitarrist. Der gehört für mich zu den Top 10, wenn nicht sogar zu den Top 5 der besten Gitarristen aller Zeiten. Und das war er als Rockgitarrist in allen Variationen mindestens genauso wie dann später als Bluesgitarrist. Beim Thema Meilenstein, ja, da sind wir uns dann wieder, glaube ich, alle hier einig. Das ist ein Meilenstein. In erster Linie deswegen, weil dieses Album für viele Leute ja so eine Art Türöffner war, sich mal mit einer Musikrichtung zu beschäftigen, mit der man sonst vielleicht ja bis dahin nicht so viel am Hut gehabt hat. Das ging mir ja genauso. Ich hatte keine einzige Bluesplatte zu Hause. Und ich habe dann alle Soloplatten von Gary Moore gehabt. Und natürlich habe ich mir ohne nachzudenken auch Still Got the Blues gekauft. Und ich war erstmal richtig enttäuscht, denn das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte dann trotzdem mich natürlich damit auseinandergesetzt, weil ich habe das Album gekauft und man musste ja damals, wenn man sich was gekauft hatte, das war ja anders als heute, das hatte ja einen gewissen Wert, also habe ich es mir dann auch ein paar Mal dann angehört und habe mich damit auseinandergesetzt und da ist dann schon so ein gewisser Respekt auch bei mir gewachsen und auch so eine Art Verständnis für Blues, auch wenn ich es nicht wirklich so als meine Lieblingsmusik bezeichnen würde, auch bis heute nicht. Aber ohne Gary Moore hätte ich mich wahrscheinlich nie damit auseinandergesetzt. Und ja, was außer diesem Türöffner-Aspekt für den Meilenstein spricht, ist sicher, er lebt diese Musik und man hört das wirklich, dass ihm das Spaß macht und dass er mehr mit seiner Gitarre, finde ich, als mit seiner Stimme Emotionen rüberbringen kann. Ja, und da habe ich wirklich extrem viel Respekt. Er ist mit diesem Album ja auch ein großes Risiko eingegangen, denn die kannten ihn alle als Rockgitarristen und es ist so, als hättest du eine gut gehende Burgerkette und dann sagst du, ja, Burger waren gut, aber ich esse eigentlich lieber Reisgerichte. Also schmeiße ich die Burger von der Karte und ich setze jetzt mal die Reisbowls drauf, weil ihr sollt das auch alle mal kosten. Ja, und das kann man machen, würde aber wahrscheinlich von den meisten Leuten mit dem Satz, das kann man machen, muss man aber nicht kommentiert werden. Also die hätten wahrscheinlich gesagt, du bist verrückt. Ja, und das ist halt so, wenn du 10 Jahre großartige Rockalben machst oder noch länger mit Bands zusammen und dann auf einmal Blues machst, dann fragt man sich, funktioniert das? Und es funktioniert aber natürlich trotzdem, er ist sich ja treu geblieben. Also der typische Gary Moore-Sound stimmt ja auch noch.
Mit Still Got the Blues ist er auf jeden Fall auf sämtlichen Kuschelrock-Samplern gelandet. Steigen wir ein ins Album mit diesem Song. Hier ist Still Got the Blues for You.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you.
For You ist der entscheidende Zusatz im Absolut. Songtitel. Still Got the Blues for You. Das Album heißt ja nur Still Got the Blues, Stefan. Das war der Song, von dem sich die Plattenfirma hat überzeugen lassen, dass hinter diesem Album wohl mehr steckt als ein nischiges Bluesalbum.
Ja, weil es natürlich keine traditionelle Bluesnummer ist. Also wenn man sich vorstellt, die Plattenfirma weiß, da hängt einer irgendwo rum im Studio oder in Proberäumen und arbeitet gerade an Blues-Songs und du sagst ja, okay, ja, lass ihn mal machen. Und dann wird dir dieses Demo in die Hand gedrückt, das jetzt nicht nach Delta-Blues klingt oder klassischem Chicago-Blues, sondern was eine sehr schöne Gitarrenballade ist mit einem toll melodischen, singbaren Gitarrenmotiv, mit einem Text, der auch nicht von traditionellen Blues-Klischees, zwar das Thematik ist Liebeskummer, klar, aber er bedient nicht diese traditionellen Blues-Klischees. Und dann denkst du als Band von huch, ich denke, der spielt hier im Blues und dann kommt er mit so einer Nummer und dann gibst du schon mal das Budget frei. Vor allem, wenn dann die anderen Nummern auch von der Produktion her so kommen, wie wir sie vom Album her kennen. Er hat eine neue Band dabei, es bleibt ein Risiko. Das war klar, wie werden die Hardrock-Fans drauf reagieren auf dieses Album, nachdem ja auch die anderen Songs dann als Demos der Plattenfirma vorgespielt wurden. Ich bin jetzt nicht ganz Nils seiner Meinung, was dieses Album angeht. Also ich glaube, er hatte noch 4 Burger auf der Karte. Also es war nicht nur Reis, sondern du durftest auch bei ihm, und das werden wir nachher sehen, noch ein paar gute Burger essen.
Burger mit Reisbeilage.
Burger mit Reisbeilage essen. Aber was wichtig ist, und das hat Nils klar gesagt, ist, dass eben, ich glaube, die Plattenfirma überzeugt war, weil der Künstler 100%, weil Gary Moore so 100% hinter diesem Projekt, also er wollte es ja nicht, aber das war so ein Herzensprojekt, und wenn du dann noch ein gutes Produkt bekommst als Plattenfirma, wo du merkst, wow, da steckt was drin, dann sagst du auch gerne mal, ja, Gary, mach mal das Album.
Bevor wir uns um den Urheberrechtsstreit kümmern, der ja vor allem auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat bei diesem Song, lasst uns den Song nochmal in Text und Komposition genauer betrachten. Zum Text sagt Gary Moore Folgendes.
The lyric was about someone that I knew at the time. It was about a girl, obviously, but she wasn't around at that time, so it was a kind of it was a nostalgic song.
Es war ein exaltierter Song über jemanden, eine Frau, die ich kannte, sagte er, und die ihn wohl auch angeblich hat sitzen lassen. Nils, was ist da dran? Worum geht's im Song?
Na gut, der Text ist eigentlich ziemlich überschaubar. Es geht um eine Frau, wie du schon sagtest, die er aber nicht nur kannte. Also ich glaube, das ist untertrieben, was er da gesagt hat. Ich glaube, die war ja unsterblich verliebt und ich vermute mal, das war sogar die große Liebe seines Lebens. Und die kann er nicht vergessen. Also wie oft er sich auch in andere Frauen verliebt, er kann es einfach nicht vergessen. So long it was so long ago, but I still got the blues for you. Also es ist schon so lange her, aber ich bin immer noch traurig wegen dir. Am Ende, auch wenn es lange her ist, da kann er diese Frau nicht vergessen. Und das schmerzt ihn auch noch nach Jahren, dass er diese Liebe verloren hat. Und er kommt zu der Erkenntnis, dass es zwar leicht ist, sich zu verlieben, das geht ja immer relativ schnell, aber dass man da halt nicht bedenkt, dass das immer ein gewisses Risiko mit sich bringt und einen Preis hat, wenn man sich dann mal trennt. Und der Preis ist höher, als sich zu verlieben. Das ist so die Message, die ich jetzt aus diesem Song rausgearbeitet habe für mich.
Habe ich noch nie gehört, so einen Text. Habe ich noch nie gehört, so einen Text über Liebeskummer. Ist ja ganz neu.
Ja, aber ich finde,
spielt auch eine große Rolle, weil wir reden von Blues-Album und da darf er nicht glücklich verliebt sein. Beim Blues musst du
traurig sein.
Traurig sein.
Aber eben. Aber es ist natürlich trotzdem sehr reduziert, die Geschichte in diesem Song. Ne? Also im Grunde genommen, das ist eigentlich eine Strophe, die sich die ganzen 3 Minuten oder 4 Minuten wiederholt. Und passieren tut da nicht viel. Also so der große Lyriker ist er nicht.
Und eine wunderschöne Gitarre, die auch immer wieder zu hören ist. Ein wunderschönes Gitarrenriff. Wir haben schon drüber gesprochen. Still Got the Blues for You war wie der schon fast lang ersehnte Startschuss für dieses Album.
We did it in one take. It was amazing that day. It was just such a vibe in the studio. I was so proud because we thought we were doing demos. We were trying the studio out.
Gary Moore sagt, wir haben es in einem einzigen Tag aufgenommen. Es war irgendwie eine besondere Atmosphäre im Studio. Wir dachten eigentlich, wir machen Demos und wir testen das Studio. So. Gary Moore wollte also nur Demos machen, kam dann aber ein Welthit bei raus.
Ja, wir werden nachher, glaube ich, im Zusammenhang mit den Plagiatsvorwürfen da auch nochmal drüber sprechen müssen. Es ist so, dass Gary Moore wohl schon sehr, sehr lange auf der Suche war nach genau diesem Gitarrenthema. Also die harmonische Grundstruktur, auch da werden wir nachher nochmal kurz drüber reden, die hatte er schon lange, die schwebte ihm schon seit den 70ern im Kopf rum. Nur er fand nicht die richtige Melodie dazu. Also da suchte er wirklich unheimlich. Er hat immer mal wieder zwischenzeitlich, wenn man seine Gitarrenballaden kennt, hat er Ansätze gehabt und hat auch sehr schöne Gitarrenmelodien und sehr schöne Gitarrensolos dazu kreiert. Aber hier hat er super lang nachgesucht. Und man muss da auch mal ein bisschen zurückgreifen. Vom Sound her, weil wir auch über die Gitarre sprechen müssen, startet er klassischerweise, wir haben öfters schon mal bei Gitarren drüber gesprochen, mit einer Gibson Les Paul. Um das nochmal einzuordnen, ganz kurz gitarristisch, es gibt so eigentlich 2 Kerntypen. Es gibt diesen Gibson-Typ, Les Paul-Typ und es gibt diesen Stratocaster oder Telecaster-Typ von einer anderen Firma, die ist Fender. Und die sind klanglich halt, stehen die für was? Also Gibson steht für fetten, für voluminösen, für cremigen, für lauten Sound. Und Fender, die Telecaster, sind mehr durchdringend, haben mehr Twang. Kommen auch.
Was meinst du mit Twang?
Das heißt, die Töne sind nicht so cremig, sondern sie sind einzeln besser definiert einfach. Kommt ja von der Country-Musik her, wo du auch schnelles Picking hast. Insofern hast du 2 völlige Gitarrentypen. Du entscheidest dich als Gitarrist auch für eine Richtung. Und er war am Anfang eigentlich ein Gibson Les Paul-Typ. Dann hat er später, und das war für ihn ein Riesenereignis, Peter Green, sein großer Held, ja. Er geht mal hin zu Peter Green und sagt ihm, ihm würde die Gitarre gut gefallen, die er spielt. Und dann kommt Peter Green. Also mir sollte das mal passieren.
Dieses Album ist ja auch ihm gewidmet, Still Got the Blues.
Ja, obwohl er nur, glaube ich, eine Peter Green-Nummer spielt. Er hat ja später dann noch ein eigenes Album.
Und auch nur auf der CD-Version, wir kommen später nochmal.
Er hat dann noch ein eigenes Album für Peter Green gemacht. Aber das Schöne ist ja, dass Peter Green sagte, ja, du kannst die haben. Und wie, ich kann die haben? Ja, verkauf deine Gitarren, die du hast. Und dann gibst du mir das Geld, was du für die Gitarren erzielst. Und dann kannst du meine Gitarre haben. Und dann hatte er Peter Green 110 Pfund gegeben. Ich will jetzt nicht in Sammlerwerte für solche Gitarren gehen, aber das ist unglaublich. Also er aber es ging natürlich um die Peter Green Gitarre. Mhm. Aber die nahm er weg. Er benutzt dann auch, was für dieses Album auch sehr wichtig ist, weil es ja sehr laut ist, weil die Gitarre sehr aggressiv ist und sehr verzerrt ist. Er benutzt diverse Bodeneffektgeräte. Klassiker eigentlich. Also nicht nur die Verzerrung des Verstärkers. Er spielt Martel-Verstärker wie Jimi Hendrix, wie auch Eric Clapton damals bei den Bluesbreakers, die sehr laut sind normalerweise. Kauft sich dann, weil er die Peter Green ein bisschen schulen will, noch eine zweite Les Paul dazu, die dann ganz wichtig wird für dieses Album. Weil während sie dann in den Proben sind und dieses Demo aufnehmen, kommt auf die, ich könnte die mal wieder auspacken, weil die hat er gar nicht ausgepackt. Also seinen eigenen Worten, sondern hat er sie zwar gekauft, aber im Koffer gelassen, weil er für Heavy Rock für sie gar keine Verwendung hatte, in dem Sinne. Und packt sie aus und spielt dann Still Got the Blues damit und da kommt das bei raus, was wir dann eben gehört haben. Und wichtig ist, und darum sagte ich, es gibt auch ein paar Burger auf dem Album. Natürlich ist das, was er spielt, kein Blues-Sound. Also die Artikulation, wie er spielt, das ist bluesig, aber der Sound ist nach wie vor natürlich sein Hard-Rock-Sound. Also er implantiert quasi seinen Hard-Rock-Sound in den Kontext des Blueses. Und das hat er auch selbst mal erklärt, weil er das machte. Weil er hat selbst mal gesagt, ich fing ganz leise an und ging zurück zum frühen Fleetwood Mac-Format. Und dann wurde mir klar, Mann, wenn ich so spiele, dann werden alle denken, ich würde es vortäuschen. Das wird nicht nach mir klingen. Also habe ich beschlossen, mehr vom Rockgitarren-Sound beizubehalten. Also da war er noch ein bisschen unsicher, hatte noch Probleme, irgendwie sagen die Fans, wenn ich jetzt aufhöre, verzerrt laut zu spielen, und hat deshalb diesen Rock-Sound in diese Platte implantiert im Prinzip. Wenn man dann später seine Blues-Alben hört, er macht ja ab da viel Blues, dann wird das feiner, es verändert sich, der Sound verändert sich und er für sich lernt er auch immer mehr. Ich möchte sagen, er wird immer selbstbewusster, weil er immer mehr den Rock aus dem Blues-Kontext herausnimmt und sehr bluesig wird nachher.
Und Stefan, weil du gerade sagst, er hat ein bisschen Burger im Album dabei. Wenn ich mir gerade das Plattencover hier angucke, die Rückseite da im Hotelzimmer, das Foto kommen wir später nochmal drauf. Hier ist ein angebissener Burger auf dem Plattencover.
Und keine Reisbowl. Vielleicht hat er ja vorher ein Reisrestaurant und dann ein Burgerrestaurant aufgemacht.
Umgekehrt. Auch möglich, aber das wäre ja dann der Weg zurück zum Mainstream.
Kommen wir zum Titelsong zurück. Still Got the Blues for You und zum Urheberrechtsstreit. Es geht um diese Stelle hier. Sekunden, ein Gitarrenriff, das den ganzen Song prägt und das wir alle mitsingen können. Worauf ich hinaus möchte, der Song war mega erfolgreich und deshalb gab es dazu auch gleich mal mehrere Urheberrechtsklagen, Nils.
Ja, es gab gleich eine Klage direkt nach der Veröffentlichung von einem gewissen Roland Kovac. Das ist ein österreichischer Musiker gewesen, der unter anderem damals beim berühmten Tanzorchester Kurt Edelhagen mitgearbeitet hat. Und der war Leiter des SFB-Tanzorchesters und der hatte einen Song, der hieß Dana und der klang so. Also so eine gewisse Ähnlichkeit war da, aber das lag auch an dieser besonderen Melodiefolge. Das Gericht hat damals gesagt, diese sogenannte Quintfallsequenz, die gehört zum musikalischen Allgemeingut. Roland Kovac hat diesen Rechtsstreit also verloren. Ganz anders war das dann bei der Klage von Jürgen Winter. Der hatte in den 70ern eine Band Judd's Gallery und der Song Nordrach, der hat schon große Ähnlichkeit. Also ich habe beide Songs mal zusammengemischt. Wir fangen nochmal mit Gary Moore an. Wechseln dann gleich mal ganz entspannt auf die Version von Judd's Gallery, nämlich jetzt.
Ist ja sogar dieselbe Tonart.
Und dieselbe Geschwindigkeit.
Wir hätten sie auch übereinander legen können, weil sie in der Tat selbes Tempo, selbe Tonart ist.
Wir hören gleich nochmal ganz kurz, damit man es nochmal im Ohr hat, die Gary Moore-Version. Ja, also ich glaube, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Da ist schon ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit da. Das Skurrile daran ist, diesen Song von Judd's Gallery, den gab es gar nicht auf Platte. Da gab es also eigentlich gar keine Möglichkeit für Gary Moore, sich da irgendwas zu klauen. Aber jetzt kommt's, Gary Moore hat 1974-75 im Raum Köln-Bonn gelebt. Und in Köln gab es zu der Zeit das Underground. Und da hat auch diese Band Judd's Gallery live gespielt. Und da in diesem Musikclub war wohl auch Gary Moore hin und wieder. Und ist also durchaus möglich, dass er da diesen Song gehört hat und dass sich dieser Sound 16 Jahre lang in seinem Hinterkopf eingenistet hat. Denn es gibt ja keine Platte, nach wie vor nicht. Also es gab keine Platte von Judd's Gallery. Ein Sachverständiger in dem Prozess, ein Neurologe, der hat das tatsächlich für möglich gehalten, dass sich so eine Melodie über so viele Jahre im Kopf festsetzen kann und dann irgendwann 1990 vielleicht auch nicht absichtlich geklaut wurde, aber die kam halt einfach raus. Also es konnte nicht festgestellt werden, dass da eine Absicht hinterlegt. Es war ziemlich sicher unbeabsichtigt. Man nennt das dann juristisch eine unbewusste Übernahme. Aber auch die hat juristische Folgen. Mhm. Der Fall wurde zugunsten von Jürgen Winter entschieden. Aber bis heute steht sein Name bei dem Song nicht in der GEMA-Datenbank. Also das liegt daran, dass Gary Moore und er sich dann auf eine nicht veröffentlichte Summe Schadenersatz dann geeinigt haben. Also er hat daran verdient.
Außergerichtlich dann.
Außergerichtlich,
ja. War aber, glaube ich, gar nicht so viel.
Harmonisch betrachtet und für unser musikalisches Langzeitgedächtnis ist das aber wirklich eine harte Nuss, weil wir die Akkordfolge tatsächlich schon sehr, sehr oft gehört haben, Stefan.
Ja, die Grundlage von Still Got the Blues und die Grundlage von vielen, 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 vielen anderen Songs bildet der Jazzstandard Autumn Leaves, der genau diese Akkordfolge oder wie wir sagen Chord Progression beinhaltet. Und ich habe mal eine Version rausgesucht, die nur von Gitarre gespielt wird. Dann hören wir das, glaube ich, sehr schön, diese Akkordfolge. Es gibt so bestimmte Akkordfolgen, die verwendest du einfach, weil sie gut klingen. Und Gary Moore, das sagte vorhin, hatte diese Version Autumn Leaves wohl schon sehr, sehr, sehr lange in seinem Kopf und grübelte drüber, was er damit machen konnte. Also das steht einfach fest.
Es klingt aber auch alles gut auf der Gitarre, ne? Man kann das schon gut spielen. Also ja, es liegt schon auch gut.
Es liegt auch deshalb gut auf der Gitarre, weil es, wenn ich es greife, der Anfang eine Nummer ist, die ich sofort mit Still Got the Blues verbunden habe, immer und ewig. Und weil es auch dieselbe Gitarrenbox ist, in der ich greife, und das ist Santana und Europa. Und wir haben dieselbe Harmoniefolge und es ist dasselbe Greifen auf der Gitarre. Es hat sehr ähnliche Melodie, also. Wenn ich Still Got the Blues gehört habe, dachte ich immer sofort an Santana. Oder man muss auch sagen, Gary kopiert sich auch ein bisschen selbst. Also ich erwähnte schon, es ist nicht seine erste Gitarrenballade, die er geschrieben hat. Und es ist auch nicht die erste Ballade, die er mit seiner Lieblings-Akkordfolge vertont hat. Auch Paris in Walkways von seinem ersten Soloalbum war dieselbe Akkordsequenz. Und auch von der Solo-Gitarre, die er drüber gespielt hat, haben wir auch eine schöne singende Melodie. Aber hören wir einfach rein. Vielleicht alle Songs auf dem Weg zu Still Got the Blues.
Ja, aber die Frage ist ja, kann man dann wirklich vom Klauen reden? Weil das sind ja Melodien, die liegen ja in der Luft.
Also ich rede ehrlich gesagt, in der Musik vermeide ich das Wort Klauen. Also es gibt den neuen Begriff der Interpolation. Da ist bewusst, dass du Melodien nimmst und neue Texte draufschreibst. Das ist ganz normal. Aber es ist so von, du, wenn du Musik hörst und gern viel und gern Musik hörst, sind es Sachen, die nisten sich ein in deinem Kopf. Und diese Akkordfolge, die habe ich bestimmt auch schon 100 Mal gespielt, aber ich kam nie auf die Idee, dass Autumn Leaves ist oder wie, wo das herkommt.
Und Gary Moore scheint diese Akkordfolge einfach zu gefallen und gut in den Fingern zu liegen. Absolut. Denn 1974 stand er auch mit schon. Phil Lynott und ihrer gemeinsamen Band damals Thin Lizzy im Studio und hat schon mal auch so ein ähnliches Riff gespielt.
Still in love with you.
Korrekt, Stefan.
Sehr schöne Nummer.
Fake out just fall to pieces. If I don't find something else to do.
Still in love with you, still got the blues. Es gibt sogar vom Titel her Ähnlichkeiten. Eine Songperle, aber wir schweifen ab vom eigentlichen Album. Um Still Got the Blues von Gary Moore geht's hier heute. Und darum, dass dieses ganze Album eigentlich gar kein Album werden sollte, sondern eigentlich nur ein Nebenprojekt von Gary Moore war. Eine Spaßband, die sich jede Woche einmal im Proberaum treffen sollte, um Blues zu spielen und um einfach eine gute Zeit zu haben. Aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Dann fließen die Ideen wie das Wasser in der Themse und dann irgendwann stapeln sich 47 Bänder mit 24 Tracks. So schön bildlich hat der Keyboarder Don Airey damals das lockere Proben und Rumblusen mit Gary Moore beschrieben. Moving On, so heißt der erste Song auf Still Got the Blues. Den hat Gary Moore selbst geschrieben und da gibt's schon nochmal ganz schön Hardrock um die Ohren. On.
Ja.
Wow, da bläst uns ganz schön die Hardrock-Gitarre um die Ohren. Aber Stefan, das war ja irgendwie klar, dass auch wenn Gary Moore ein Blues-Album macht, Hardrock-Elemente trotzdem nicht fehlen dürfen.
Also er kam ja nicht raus aus seinem Sound selber. Den wollte er auch bewusst, und das hat er auch gesagt, beibehalten, um die Leute nicht allzu sehr zu irritieren. Und das hier ist einfach ein Riesen-Opener. Wir haben schon oft in den Meilensteinen über Opener-Qualitäten geredet. Er hat sehr, sehr gute Qualitäten, weil er auf der einen Seite, weil er hauptsächlich zwei Welten miteinander verbindet. Also durch diesen Gitarrenriff erinnern wir uns an die guten alten
Hardrock.
Ja, für mich, Assoziation ist ja auch das, was wir hier bei den Meilensteinen gerne pflegen. Für mich ist das natürlich Got a Bad Case of Loving You. Das ist Robert Palmer eigentlich, wie es im Buche steht.
Jetzt weiß ich auch, woran mich der Song erinnert.
Ja, ja, und auf der anderen Seite, um den Leuten mit dem Opener zu zeigen, pass auf, das ist euer gut geliebter Hardrock. Ja, es läuft im Blues-Schema schon ab. Hallo, hast du da nicht irgendwie einen Mollakord? Nein, habe ich nicht. Ich mache das so, wie es ist. Und um zu zeigen, es geht aber weiter, packt Gary die Slide-Gitarre aus. Heißt, Slide-Gitarre spielen heißt, man greift die Töne nicht mehr mit den Fingern, sondern benutzt ein sogenanntes Bottleneck. Das ist so ein Rohr.
Ein Flaschenhals, Bottleneck, gern genommen. Ja. Ein
aber gibt es auch aus Metall. Aber Gary Moore, ich habe mir extra Bilder angeguckt, er benutzt Glas, ein Glas-Bottleneck. Und das damit zieht man
man gleitet wie ein Schlitten über, ja. Sliding.
Und dann ergeben sich diese miteinander verbundenen Töne. Und da gibt er mir gleich vor und lässt mich schon mal schnuppern. Oh, das kenne ich doch auch. Diese Slide-Gitarre kenne ich, diese aggressive. Ist das nicht vielleicht Billy Gibbons von CC Top? Oh, sind wir vielleicht im Bluesrock? Sind wir vielleicht im Texas-Rock? Also er gibt mir viel mit dem Opener und wir hören mal rein, wie gut er Slide-Gitarre spielt. Und mit all diesen Zutaten, dem Bekannten und dem, ich will was Neues ausprobieren, ist das, und jetzt ziehe ich auch mal Vergleich, irgendwie erinnert mich an das, so ein riesen Neonschild in Pfeilform, bitte eintreten und dann darfst du.
Nils, wenn wir uns den Text mal genauer anschauen, Gary Moore singt: Ich werde diesen Ort morgen verlassen, ich werde diese Stadt hinter mir lassen, ich werde vor dem Morgen weg sein, auf der anderen Seite des Hügels. Deshalb ziehe ich weiter, ich ziehe weiter. Der Einsame, der nicht ankommen wollende, Umherziehende, also da steckt schon ziemlich viel Blues drin im Text.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass das Talent von Gary Moore eindeutig auf Gitarre spielen und komponieren liegt und die Texte sind jetzt nicht so schlecht, aber eben, wie sage ich es freundlich?
Er will uns etwas sagen damit.
Sie sind solide, es gibt keine Wortspiele, das ist nicht besonders lyrisch, aber in den Zeilen...
Er ist direkt, ne?
Ja, er ist sehr direkt. In den Zeilen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, da kann man natürlich auch das ein oder andere trotzdem noch reininterpretieren. Also das ist ein bisschen Spekulation, aber ich versuch's mal. Also wir wissen, Gary Moore wollte eigentlich seit Jahren ein Blues-Album machen. Und wir wissen, das Vorgängeralbum von Still Got the Blues, After the War, ein Rockalbum, das war zumindest in Großbritannien und in den USA nicht so erfolgreich wie erwartet. Und das ist also die Situation. Und Gary Moore schlägt einen neuen Weg ein. Ich werde diesen Ort morgen verlassen. Ich werde diese Stadt hinter mir lassen. Und mit dem Ort und mit der Stadt, da könnte also seine Rock-Ära gemeint sein. Und dann geht's ja auch noch weiter im Text. Auf der anderen Seite des Hügels, da habe ich sofort als Rock-Fan natürlich an seinen großen Rockklassiker gedacht, Over the Hills and Far Away. Das heißt, also da kann man auch reininterpretieren, dass er diese Songs jetzt hinter sich lässt oder von der anderen Seite betrachtet. Also die Tatsache, dass er diesen Song als Opener ausgesucht hat, die könnte schon für diese Interpretation sprechen. Also so eine Art, hallo, ich bin's, aber das, was ihr von mir kennt, lasse ich jetzt hinter mir. Das ist jetzt mal was Neues. Und ich fange mit ein bisschen Rockgitarren an. Und in diesem Song, wie du gerade schon gesagt hast, Stefan, entwickelt sich dann ja so ein bisschen auch der Blues heraus.
Sehr, sehr spannend, Nils. Moving On ist der erste Song auf dem Album. Den hat Gary Moore selbst geschrieben. Der zweite ist ein Coversong. Hier ist Oh Pretty Woman.
Oh Pretty Woman, she's the rising sun.
Oh, Pretty Woman, und das ist nicht der Song von Roy Orbison aus dem Jahr 64.
Pretty Woman, walking down the street.
Nein, das ist der von Albert King aus dem Jahr 66.
Oh, Pretty Woman, she's the rising sun, says all you. She painting powder, ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman right now.
Und für diese Nummer hat Gary Moore den US-amerikanischen Blues-Gitarristen Albert King auch gleich mal über den großen Teich nach London ins Studio geflogen.
Na, das war so eine Fangeschichte, ne? Albert King war immer das große Idol von Gary Moore. Er hat mal im Interview gesagt, niemand kann wie Albert King spielen mit diesem präzisen Anschlag des Daumens und den langgezogenen, dramatisch inszenierten Tönen. Albert King hat damals wirklich ganz viele Gitarristen beeinflusst, also sogar Jimi Hendrix und auch Eric Clapton haben sich Sachen von ihm abgeguckt. Und das war also ein lang gehegter Traum von Gary Moore, einmal mit seinem Idol zusammen zu spielen. Und die Plattenfirma fand die Idee irgendwie auch ganz gut und hat sogar noch so ein bisschen Geld locker gemacht, damit Albert King erster Klasse einfliegen konnte. Ja, und ab da lief das dann erstmal komplett anders ab, als Gary Moore sich das so vorgestellt hatte. Denn erstmal hat Albert King den ganzen Zeitplan umgeworfen. Der wollte nämlich morgens um 10 Uhr anfangen, da war Gary Moore aber noch im Bett. Und dann stellte sich ziemlich schnell raus, dass Albert King in erster Linie des Geldes wegen gekommen war. Also ganz nüchtern für ihn ein Job. Gary Moore war in seinen Augen ein Nobody. King war von Anfang an skeptisch und er mochte grundsätzlich auch eigentlich keine weißen Gitarristen, weil er meinte, die würden eh nur seinen Stil kopieren. Ja, und das hat sich dann übrigens...
Hat er ja auch irgendwie recht, ne?
Ja, hat sich dann später übrigens nochmal geändert, weil der hat dann irgendwann wirklich gemerkt, dass Gary Moore da doch kein Blender ist, sondern wirklich was kann und hat ihn dann sogar später noch als sein Patenkind bezeichnet. Also er hat dann quasi so ein bisschen auch so die Hand auf ihn gehalten und ihm Ratschläge gegeben bei Live-Konzerten und so weiter. Aber dieser eine Tag im Studio bei den Aufnahmen, der war vermutlich ziemlich desillusionierend für Gary Moore. Denn da ist dieser Typ, den verehrst du und der hält dich dann für eine Null, so mehr oder weniger. Und es kam dann noch schlimmer. Damals gab es ja noch keine Internetsuchmaschinen, wo man irgendwie die Lyrics googeln konnte. Und deswegen hat Gary Moore versucht, den Text von Oh Pretty Woman durch Abhören aufzuschreiben. Das war aber irgendwie nicht so ganz einfach. Man kann das ja nicht immer ganz so genau raushören. Er hat wohl eine Woche dran gesessen, das irgendwie rauszuschreiben. Und er hat sich tatsächlich ein bisschen verhört. Und das war natürlich für Albert King ein gefundenes Fressen. Der rief dann mitten im Song, anhalten, anhalten, der Text lautet, sure is the rising sun und nicht she is the rising sun. Ja, das war dann natürlich ein bisschen peinlich.
Wir hören es mal gerade im Vergleich. Gary Moore singt tatsächlich She is the rising sun, also sie ist die aufgehende Sonne. Oh, pretty woman, she was the rising sun. Und Albert King, das Original, er singt halt Sure is the rising sun, also sicher ist die aufgehende Sonne. Und das ist ja schon ein Unterschied textlich. Oh, pretty woman, she was the rising sun. Wobei, ich möchte Gary Moore da auch ein bisschen beipflichten. Es geht ja um Pretty Woman und um ein hübsches Mädchen. Also warum kann sie nicht auch die aufgehende Sonne sein?
Ja,
also,
aber da war dann Albert King halt tödlich beleidigt und hat dann erstmal auch jedes Mal, wenn diese Stelle kam, dann auch so quasi lauernd geguckt. Und also das war kein
hat
schöner,
ihn auch verbessert.
Ja, das richtig. War kein schöner Tag für Gary Moore am Ende.
Albert King hat es ja am Ende mit Humor genommen und hat... Er hat es leicht genommen. Und er ist ja auch nicht dafür gekommen, Gary Moore textlich zu verbessern, sondern Gitarre zu spielen auf diesem Track, Stefan. Hat sich das gelohnt, ihn extra rüberfliegen zu lassen?
Nein. Also das ist auch, glaube ich, jetzt nicht die Frage, weil es geht natürlich darum, Gary Moore da einen Gefallen zu tun, ihn mit seinem Idol zusammenzubringen, eine besondere Chemie zu erzeugen im Studio. Das ist leider, so wie Nils es richtig gesagt hat, nicht ganz gelungen. Also das hat nicht funktioniert. Für Garys Reputation war es bestimmt ein guter Schachzug. Also wenn man ein Bluesalbum macht und einen der drei großen, also Freddie King, B.B. King, Albert King, die sind die drei Ikonen des Electric Blues. Und wenn man den auf dem Album drauf hat, Albert Collins war auch noch auf dem Album drauf, The Iceman, auch eine Ikone des Blues. Das ist alles so ein bisschen Reputation. Also um zu sagen, guck mal hier, es ist wirklich ein Blues-Album. Es ist natürlich, um es einfach mal, auch dazu, die Blueswelten dieser zwei sind natürlich total unterschiedlich. Nils hat schon mal erwähnt, Albert King, der zupft mit dem Finger, mit dem Daumen hauptsächlich. Gary Moore ist ein Plektronspieler, also mit dem Plättchen spielt er die Sachen. Kings Licks, also Gitarrenlicks, sind so kleine melodische Fassierungen, die bestehen in der Regel nicht mehr als 5 Noten. Also Gary Moore mag es auf diesem Album noch sehr viel mehr zu spielen. Das unterscheidet die einfach wahnsinnig. Und dann kommt im Prinzip auch noch dazu, wie diese Licks aufgebaut sind. Wir bei B.B. King nachher, den wir noch haben, werde ich das mal ein bisschen erklären. Es gibt bestimmte Arten, bestimmte Boxen, wie diese Blueser spielen. Die sind charakteristisch, die hört man auch sofort raus. So eine hat auch Albert King natürlich verwendet. Und wir hören einfach mal rein, wie er so auf dem Album klingt, wie er klingt auf Oh Pretty Woman. Pause. Pause. Atmet, da atmet, Pause, neuer Lick. Das ist so klassischer Albert King Blues, wie wir ihn kennen. So Blues-Fachleute erkennen ihn sofort an dieser Phrasierung, an der Art, welche Noten. Das ist nicht viel, das ist ein 4-5 Nötchen, die er verwendet. Bei Gary Moore klingt die Nummer so.
Gar keine Pause.
Schnell. Voll verzerrt. Voll auf die Glocke.
Von tief nach hoch.
Ja, das ist auch nicht das Problem. Er wollte es ja so spielen. Das Problem ist, dass und das kam auch noch zu, dass Albert King natürlich auch ihn gebeten hat, er möchte mal leiser spielen. Also für ihn war das so, muss das wohl super laut gewesen sein und unglaublich, dass dieser weiße Junge so laut da spielen kann. Und es gibt eine Anekdote, die Gary Moore mal erzählt hat, wo er sagte, er hat mir einen wertvollen Tipp gegeben. Als er nämlich das Studio verlassen hat, drehte er sich nochmal um und sagte zu Gary Moore, spiel doch einfach nur jeden zweiten Lick. Und das hat er dann später auf den, wenn man die späteren Blues-Alben hört, ja, da atmet es ganz anders. Da hat er in den Phrasierungen Pausen und Blues lebt von den Pausen. Es gibt unter Gitarristen so auch Sachen, die man probieren kann, wenn man den Blues spielt. Einfach sagen wir mal, das Erste, was man spielen möchte, nicht zu spielen, sondern nur im Kopf und das Zweite zu spielen. So funktioniert ein Blues des Albert Kings, dieser alten Blues-Klassiker. Viel Raum, eine sehr reduzierte Phrasierung, also eine sehr intensive Phrasierung, sehr reduzierter Notenumfang. Und Gary Moore kommt, er möchte natürlich auch mal zeigen, dass er was kann, dass er ein Flitzefinger ist. Und dann,
naja, und er kommt vom Rock, ne?
Also lässt das auch mal so schneiden.
Ein Gitarrenvirtuose.
Und das war, glaube ich, das, was aber King ein bisschen genervt hat, wo er überrascht war. Er wollte, wie gesagt, ja gerne seinen Job machen, aber dann, oh, so laut. Und er hat es eh, glaube ich, zu der Zeit mit den Ohren gehabt. Das hat ihn richtig genervt. Aber Gary Moore hat diesen Rat angenommen, weil er es für ihn wertvoll war, weil es ein richtiges Idol war, und auf seinen späteren Bluesalben befolgte das auch und nähert sich immer mehr dieser Originalphrasierung der alten Blueser.
Mit Albert King hat Gary Moore einen großen Blues-Gitarristen auf seinem Blues-Album verewigt. Eine kleine Hommage, ein Songdenkmal ist auch noch mit drauf für den großen Blueser B.B. King. Und das irgendwie auch zu Recht mit dem schönen doppeldeutigen Titel King of the Blues. Er wurde 1924 in Mississippi geboren. Er verließ sein Zuhause ohne Geld. Er musste seine Schulden bezahlen. Aber er wusste, dass die Zeit kommen würde, wenn er der König des Blues sein würde. König des Blues. Nils, da müssen wir aber gleich mal was richtigstellen.
Ja, also zum einen, B.B. King wurde 1925 geboren, nicht 24. Im Text geht's auch um Lucy. Das ist ganz eindeutig seine Gitarre, also die von B.B. King. Allerdings hier heißt die Gitarre eigentlich Lucille. Da gibt's auch eine ganz interessante Geschichte dazu, warum B.B. King die Gitarre Lucille nennt. Die heißt so, weil B.B. King hat 1949 in einer Halle gespielt. Die wurde durch ein Fass mit Kerosin beheizt. Und da sind dann zwei Männer im Publikum in Streit geraten und dabei fiel dieses Kerosinfass um. Der Saal stand in Flammen und B.B. King rannte dann nochmal zurück, um seine Gibson-Gitarre zu retten. Und weil die beiden Männer, die für den Brand verantwortlich waren, um eine Frau gestritten hatten, die Lucille hieß, da hat B.B. King dann alle seine Gitarren Lucille genannt. So, aber jetzt nochmal zurück zu dem Song King of the Blues. Da heißt es interessanterweise im zweiten Teil, he was born in Indianola. Und das trifft eindeutig nicht auf B.B. King, sondern auf Albert King zu. Und Albert King kommt im Text später auch nochmal vor. Also dieser Song ist eine Hommage sowohl an B.B. King als auch an Albert King. Und das würde auch erklären, vielleicht, warum Gary Moore 1924 genommen hat. Denn das ist der Mittelwert der beiden Geburtsdaten. B.B. King 1925, Albert King 1923. Also diese fiktive
Sehr
King
schön,
of
ja.
the Blues ist dann der 1924 geborene, die Mischung aus den beiden.
Schön. Spannend, Stefan.
Ja.
Überraschend.
Ja. Ja.
Stefan, Gary Moore imitiert auch hier irgendwie B.B. King.
Beides, wenn ich jetzt die Theorie von Nils höre, ja gut, die sind beide schon sehr nah beieinander. Jetzt mal grob zu imitieren, nachzuahmen, ist bei B.B. King erstmal grundsätzlich nicht so das Problem, weil ähnlich wie, und Nils Theorie gefällt mir immer besser, wie bei Albert King.
Finde ich auch super.
Besteht nämlich das Tonmaterial aus relativ wenig Tönen bei beiden. Das ist so, sind im Prinzip nur 5. Und die Anordnung, insbesondere bei B.B. King, die ist legendär. Also du kannst die Gitarrenbücher und Lehrbücher, es ist die sogenannte B.B. King Box. Das heißt, diese Töne spielt er in einem bestimmten Griffbild auf der Gitarre. Und phrasiert sie dann halt durch, mal leise, mal laut, mal in anderen Abfolgen. Und das, darum ist das eine bestimmte Griffbox, in der man sich befindet.
Meinst du mit Box, also für Gitarristen, es gibt ja Skalen?
Viele Gitarristen begreifen die Gitarre, Einteilung, der hat ja Bünde, eine Gitarre. So, und dann sind, sagen wir mal, der Bund 1 bis 4 ist eine Box. Alles, was ich da drin spiele, spiele ich in dieser Box vom 1. bis zum 4. Bund. So, und wenn B.B. King...
Also es sind keine Skalen damit
nein.
gemeint?
Na gut, es ist natürlich basiert auch an der Skala, eine Skala, die im Blues gern genommen wird, die pentatonische Skala. Da gibt es sowohl eine Dur-Pentatonik als eine Moll-Pentatonik. Und wenn man natürlich B.B. King diese Box begreift, das wäre jetzt natürlich zu theoretisch, kann man sie auch als eine Mischung, das ist das Besondere am B.B. King-Sound, auch am Albert King-Sound, eine Mischung aus Dur- und Moll-Pentatonik begreifen. Das heißt, vom Tonmaterial her ist das relativ gut fassbar. Und es ist natürlich die Phrasierung, die es ausmacht, wie immer im Blues. Wir hören einfach mal rein, wie so ein klassischer B.B. King Gitarrensound klingt. Ich habe mal einfach so eine B.B. King Nummer rausgesucht. Und wir hören relativ klar, dass es immer dasselbe ist. Also man meint, es wäre immer dasselbe, aber es ist dasselbe Tonale, aber die Phrasierung macht es natürlich aus, wie er innerhalb dieser Box spielt. Man erkennt sofort, das ist B.B. King, das ist der klassische B.B. King-Sound. Alle Blues-Gitarristen haben klassisch, die Ray Vaughan hat auch einen klassischen Sound. Das macht diese Gitarristen aus, darum sind sie die größten, weil sie einfach Sounds haben und Phrasierungen haben, die sofort wiedererkennbar sind. Auch bei Gary Moore, bei dem Album, ist ja auch unglaublich, du weißt sofort, das ist Gary Moore, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Gary, der bewegt sich halt auch in dieser Box, aber er ist, und das habe ich eben schon mal angedeutet, er ist natürlich vom Rock her der gute alte Flitzefinger. Ja? Und er kann schnell spielen und das will er auf dem Album jetzt auch nicht verstecken. Hör mal rein. Das muss man sagen. Er reißt die Klappe einfach viel weiter auf. Wenn man Gary Moore kennt live oder ihn einfach mal sieht, er ist ja auch er spielt ja auch sehr viel mit seinem Körper. Das heißt, diese Solos sind meistens Kopf nach oben, aufgerissener Mund. Jeder hohe Ton, den er da raussingen lässt, singt er. Ja, leidet aber, er quasi.
Aber er nimmt mich da emotional auch tatsächlich ein bisschen mehr mit als jetzt die Variante von B.B. King.
Ja, weil es eine ganz andere.
Es geht in mich rein.
Weil es ein ganz anderer Blues ist. Also das hier ist ein sehr aggressiver Elektro-Blues. Auch wie gesagt, wenn du Jeff Healey die Scheibe hörst oder Stevie Ray Vaughan, der ja auch seine Hochzeit hatte, das ist ein anderer, sehr aggressiver. Das ist dieser Texas-Style, sehr laut, sehr aggressiv, der dich vom Gitarrensound und B.B. King, der Mann, B.B. King sitzt auf der Bühne. Also der bewegt sich nicht viel. Und dann haut der diese kleinen Phrasierungen raus und du hast mehr so einen kirchliches Gospel-Erlebnis bei diesem Blues und ja, bei Gary Moore hast du vielleicht mehr dieses Rock-Erlebnis, also zumindest bei diesem Album auch live, hast du bei diesem Album, wenn du die Still Got the Blues live ansiehst, der hat hinten seine Marshall-Türme stehen, der ist, um den Sound unter Kontrolle zu halten, permanent an seinem Lautstärke-Poti an der Gitarre, damit das nicht übersteuert. Er ist eh ein Verrückter, der ist vor seinen Konzerten über die Bühne gegangen und hat immer mal gecheckt, wo er die besten Rückkopplungen hat. Wenn man Gary Moore live hört, merkt man immer ein Trademark, also so ein unverwechselbares Zeichen von ihm, sind diese lang gehaltenen Töne. Der lässt ja Töne unendlich stehen. Vorher ist er mal über die Bühne gelaufen und hat gesagt, du hast den besten Punkt, damit ich das machen kann. Es ist, Nils, du hast recht, eine ganz andere emotionale Ansprache. Hier ist immer 100% nach vorne und ja, und darum reißt er auch mit dem Mund auf. Es hat eine ganz andere Körperlichkeit. Aber rein vom Spielerischen her ist das klassischer B.B. King. Und er verwendet es und es ist ein bisschen Mischmasch, es ist auch ein bisschen Albert King drin. Und die Fans des Classic Blues, der King-Dynastie, die erkennen natürlich sofort, was dahinter steht.
Nicht nur in seinen Songs hat Gary Moore B.B. King und Albert King verewigt, auch auf diesem wirklich sehr kunstvollen, wohlüberlegten und durchdachten Albumcover. Es ist doppelseitig angelegt. Das Frontcover ist schwarz-weiß gehalten. Man sieht einen Jungen, es könnte Gary Moore sein, mit 14, 15. Er hat eine Les Paul in der Hand. Links in der Ecke steht ein großer Marshall-Amp. An der Wand hängt ein großes Poster von Jimi Hendrix. Auf dem Boden steht ein Plattenspieler. Und um ihn drumherum liegen Platten von B.B. King, Albert King, John Mayall mit den Blues Breakers und Eric Clapton. Wenn man jetzt die Platte umdreht und auf das Backcover schaut, dann sieht man im Prinzip dasselbe Bild, nur 20 Jahre später, bunt. Gary Moore, jetzt Mitte 30, sitzt mit seiner Les Paul auf dem Bett, neben ihm der Marshall-Amp und dann liegen da keine Platten mehr auf dem Boden, sondern CDs. Und auch kein Plattenspieler mehr, sondern ein Discman mit Kopfhörer. Nils, will uns Gary Moore damit sagen, dass Blues kein Alter, keine Zeit kennt?
Ja, das könnte man bestimmt auch so interpretieren. Das ist eine Möglichkeit. Blues ist ja zeitlos. Ich glaube aber, da ist noch ein anderer Aspekt mit drin. Das sind ja zwei Momentaufnahmen aus dem Leben von Gary Moore. Einmal als junger Mann, der sich schon immer für den Blues interessiert hat. Das will er da auch zeigen mit diesen Postern, mit den Platten, die da liegen. Und will einfach auch, glaube ich, sagen, das sind meine Wurzeln. Mit Blues habe ich angefangen. Und mehr als 20 Jahre später hat er den Blues, den er zwischenzeitlich mal vorübergehend verlassen hatte, immer noch, still got the Blues. Und es zeigt auch, dass er den Blues immer noch ernst nimmt. Denn den Blues muss man sich ja immer wieder auch erspielen und sozusagen leben. Und er übt ja ganz eindeutig auch auf dem zweiten Bild. Also ich glaube, er wollte damit nochmal zeigen, ich nehme das hier wirklich sehr ernst, obwohl es auch eine große Spaßnummer ist und ich übe auch dafür.
Er scheint ja auf Tour zu sein, weil es ist im Hotelzimmer. Genau, man sieht deutlich draußen ein Schriftshotel. Ich glaube, auch die CDs stehen dafür, dass er den Blues in die Neuzeit, das, worüber wir schon gesprochen haben, den Traum einer neuen britischen Blues-Ära, die aber moderner ist, die neuer ist, die nicht mehr kratzt, die nicht mehr rauscht. John Mayall and the Bluesbreakers ist übrigens das einzige Album, das bei auf beiden Szenarien vorkommt. Das
und
eben
die
erwähnte
Uhr.
Album.
Wir haben vorhin auf die Uhr.
Als Kind hat einen Wecker da stehen, es ist 7:50 und im Hotelzimmer gibt es tatsächlich so eine eingebaute Uhr. Es ist auch 7:50. Also es ist sehr liebevoll gemacht, das Cover. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass als Kind dieses Riesenposter von Jimi Hendrix an der Wand hängt, was mich als Kunden erstmal orientiert mit, oh, Jimi Hendrix, weil auf diesem Album in der Tat kein Jimi Hendrix vorkommt. Er hat nachher, spielt nachher noch später dann natürlich Tribute, Jimi Hendrix Tributes und so weiter und so fort. Gut, beide verbindet natürlich Jimi Hendrix mit Mr. Marshall. Also insofern, das könnte der Hinweis sein.
Ja, und auch Albert King ist
absolut.
Ja, jemand, der Jimi Hendrix beeindruckt.
Aber gitarristisch ist auch, wir hatten drüber gesprochen, über man muss sich bekennen zu einer Gitarre. Jimi Hendrix ist Stratocaster-Mann und Gary Moore ist Gibson Les Paul-Mann. Insofern hat mich das ein bisschen gewundert. Ich glaube, wir hatten drüber diskutiert. Ich habe es mal geschaut. Ich glaube, es ist James Dean, der da auf dem Motorrad tatsächlich sitzt, in seiner Kinderbude. Und es ist ein wunderschönes Cover. Es ist, zeigt mal, was Plattencover, Vinylcover noch, wie, was die für eine Faszination haben können. Da hört man das Album und kann sich nicht genug entdecken auf dem,
was da lohnt sich wirklich, das Vinylalbum in die Hand zu nehmen und richtig schön drauf zu gucken. Ich habe lange drauf geguckt. Jetzt gibt's aber noch eine Besonderheit, Stefan. Die Vinylausgabe von Still Got the Blues hat insgesamt 9 Songs. Auf der CD sind es aber 12 Songs, also 3 Songs mehr. Sollte das den Verkauf von beiden Produkten ankurbeln oder warum gibt's da so große Unterschiede in der Anzahl der Songs?
Ich habe keine Erklärung gefunden, muss ich jetzt ehrlich sagen. So eine Nummer wie Stop Messing Around, die als eine der ersten Nummern aufgenommen wurden, die taucht zum Beispiel gar nicht auf dem Album auf. Was?
Auf dem Vinylalbum,
auf dem Vinylalbum.
Bei CD schon.
War aber eine der ersten Nummern, die aufgenommen wurden, wo man denkt, okay, das sollte ja dann auch so wichtig sein, die Nummer, dass ich es ja auf dem Vinylalbum drauf habe, wenn das meine erste Aufnahme ist, die ich wirklich ernst nehme, taucht da komischerweise nicht auf. Ja, wir sind 1990, da die CD ist am Kommen. Du hast auch von Collins gesehen, sie haben ja mehrere Songs aufgenommen, sie mussten ja auch schon auswählen, um überhaupt 12 Songs zusammenzubringen. Es gibt noch, glaube ich, Bonusausgaben, wo die anderen Songs drauf sind. Ja, es ist das Vinyl. Noch hat man Vinyl parallel zum CD seriös veröffentlicht.
Das war schon noch die Zeit, wo das Vinyl eigentlich
absolut,
noch vorne war.
Absolut, aber die CD, also, das zeigt ja auch sein Cover, das zeigt ja auch deutlich, in welche Richtung er denkt, ist im Kommen und er entschließt sich halt einen Satz insgesamt, wie viel, 3 Songs sind's, auf die CD mehr drauf zu nehmen. Aber wie gesagt, mich wundert es halt, dass Nummern, die er als erste aufgenommen hat, die für mich eine hohe Wichtigkeit hätten, die eben nicht auf dem Album auftauchen, weil Nils recht hat. Noch ist das Vinylalbum das Medium der
aber
ersten Mal.
Vor allem, weil ja auch...
Vielleicht, weil das kann, ja. Also ich meine, 74 Minuten waren damals CD und die LP hatte weniger Kapazität. Also wenn er die Möglichkeit hat, dann zu sagen, wenn ich es als CD rausbringe, kann ich noch 3 Songs extra draufpacken. Warum nicht?
Weil Stop Messing Around, glaube ich, eine Peter Green-Nummer ist. Und
da bin
Peter
ich nämlich
Green
auch.
Sein also Ultra-Idol ist. Und ausgerechnet die Nummer, die erste, die er aufnimmt, die Nummer, die seinem großen Idol gewidmet ist, taucht
das
nicht
Album,
auf.
Das Album, das seinem großen Idol gewidmet
taucht
ist, und dann
die
fehlt
Nummer
die
nicht
Nummer.
Auf.
Ja, aber vielleicht genau deswegen, weil er irgendwie Angst hatte, zunächst mal irgendwie auf dem Album, wenn ich die da drauf packe, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen anmaßend. Das könnte ja auch sein, dass er irgendwie erstmal gedacht hat, nee, lassen wir erstmal weg. und im nächsten Schritt bei der CD packe ich sie drauf.
Oder dass du beides kaufst. Kann ja auch ganz simpel sein. Man kann herzlich darüber diskutieren.
Lasst uns die Frage mal rausgeben, wenn ihr euch das Album mal zur Brust nehmt. Stop Messing Around. Hätte dieser Song auch auf das Vinyl kommen müssen? Unbedingt. Ja oder nein? Schreibt uns einfach eine Mail an meilensteine@swr.de. Wir freuen uns über eure Einschätzung. Ein Song, der auch nur auf der CD-Ausgabe gelandet ist, ist That Kind of Woman, ein Song von und mit George Harrison an der Slide- und Rhythmusgitarre und im Backing-Chor. Hört mal genau hin.
She's that kind of woman. No doubt about how she feels. She's holding promises. Her eyes won't tell. Her lips are sealed. And I like her like that. She's kind of crazy.
Oh, das ist typische Beatles-Slide. Also wenn das nicht Beatles-Sound ist, das ist so, also Katharina, ich muss hier mal beipflichten, aber das ist so Trademark Beatles-Slide, George Harrison.
Nils, all das hat nur stattgefunden, weil Gary Moore in dieser Zeit Ende der 80er im Londoner Stadtteil Henley-on-Thames gewohnt hat. Da hat auch George Harrison gewohnt, da hat Ian Paice gewohnt, Alvin Lee hat da gewohnt. Das war also so ein richtiges Musikerviertel in der Zeit und das hat geholfen für diesen Song.
Ja, das ist richtig. Also da wohnten die alle irgendwie und als Gary Moore da hingezogen war, da gehörte er dann auch schnell zu dieser, wie die sich selber nannten, Thames Valley Gang. Da gab es regelmäßig Essenseinladungen oder es wurde gejammt. Alvin Lee hatte ein Studio und da haben sie sich dann irgendwie auch immer getroffen und dann immer mal wieder zusammen gespielt. Auch George Harrison war da oft mit dabei. Und George Harrison war allerdings so ein bisschen vorsichtig, wenn man da so guckte, wen lässt man da rein und war also so erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Gary Moore konnte dann aber durch sein Können auch überzeugen. Und er und George haben sich da dann sehr eng angefreundet. Die schwammen irgendwie so auf derselben Wellenlänge. Und für Gary Moore war das eine große Ehre, dass er dann auch mal diese ganzen Beatles-Gitarren spielen durfte, die bei George Harrison in dessen Heimstudio da an der Wand hingen. Also das war für den schon wirklich eine ganz tolle Zeit in diesem Thames Valley.
Stefan, Gary Moore hat das gegen alle anfänglichen Widrigkeiten getan. Er hat sein Blues-Album veröffentlicht. Er hat den Blues mit in die 90er Jahre rübergezogen, möchte ich fast sagen. Er hat seinen großen Vorbildern gehuldigt. Was lehrt uns dieses Album?
Seine Träume nicht aufgeben, sein immer weiter versuchen, seine Träume zu verwirklichen, sich selbst treu zu bleiben, nur das zu tun, was man im Endeffekt 100% vertreten kann, an sich selbst glauben, andere dadurch überzeugen. Und dann kann man so etwas schaffen. Dann kann man es schaffen, mit so einem Album, ähnlich wie es in den USA passiert ist, auch in Europa einen Stil wie den Blues, selbst den Nils, der dann auch wieder Blues gehört hat, was ihm völlig fremd war, was natürlich auch viele in der Zeit getan haben.
Nils, was ist für dich geblieben nach 35 Jahren Still Got the Blues?
Es ist eines der zeitlosesten Alben, die wir hier im Meilenstein-Podcast in den letzten Jahren besprochen haben. Denn es klingt nicht nach 1990, das hätte auch 1980 oder 2000 oder 2010 aufgenommen sein. Und auch wenn ich persönlich andere Gary Moore-Alben lieber mag, also die beiden davor zum Beispiel, würde ich sagen, das ist das authentischste und vermutlich ehrlichste Gary Moore-Album ever. Und deswegen komme ich nochmal auf deine erste Frage an mich in diesem Podcast zurück. Warum ist das ein Meilenstein? Genau deswegen.
Wer jetzt nach einer Stunde Gary Moore und Still Got the Blues noch nicht genug hat von Gitarrenmusik, dem lege ich wärmstens Dr. Pops Tonstudio ans Herz. Und zwar ganz konkret die Folge Gitarrengeschichten aus den 90ern. Wir haben ja heute die 90er gitarrenmäßig eingeläutet mit Still Got the Blues. Weiter geht's beim Kollegen Markus Henrik alias Dr. Pop, Dr. Pops Tonstudio und weitere Meilensteinfolgen findet ihr in der ARD Audiothek. Uns erreicht ihr außerdem wie immer unter meilensteine@swr.de. Tschüss und bis bald.